Ja, ihr Lieben, zu diesen verheißungsvollen Worten können wir eigentlich nur ein Amen hinzufügen. Das, was Gott in dir beginnt, wird er auch zu Ende führen. Und ich bin froh, dass es nicht nur unsere menschlichen Worte sind, sondern Gott selber hat es durch den Apostel Paulus so uns mitteilen lassen. Das, was Gott beginnt, das bringt er auch zu Ende, und vor allen Dingen das, was er in uns anfängt zu wirken, damit wird er ans Ziel kommen. Ihr Lieben, wir erleben heute schon etwas Außergewöhnliches. Und wenn man sich fragt, wieso? Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir ein Tauffest hier feiern. Sicherlich nicht. Und doch ist es jedes Mal etwas Besonderes, wenn Menschen plötzlich diesen Ruf bekommen, öffentlich sich hinzustellen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen: Ich gehöre zu Jesus. Das, was mit mir geschehen ist, ist etwas, was Gott bewirkt hat. Und heute sehen wir vor uns Menschen völlig mit unterschiedlichen Geschichten. Es wäre interessant, jetzt noch einmal jeden mal sprechen zu lassen, reinzuhören auf das, was die erlebt haben mit Gott. Junge und Ältere, weiblich, männliche, bezeugen uns öffentlich heute ohne Scheu und ohne Zittern, obwohl einer oder andere sicherlich heute schlotternde Knie hat. Und auch einmal hier vorne zu sitzen, zu stehen und dann sich öffentlich zu Jesus zu bekennen. Das vor uns, die wir heute hier sind, vor denjenigen, die uns jetzt im Radio hören und womöglich auch per Livestream das Ganze verfolgen, öffentlich dazu zu bekennen. Was ist denn da passiert in den Menschen, dass sie das öffentlich machen wollen, dass sie bereit sind, öffentlich zu sagen, ich gehöre zu Jesus? Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das ja nicht gerade so Mainstream, zu sagen, ja, wir jetzt in unserer westlichen Welt bekennen uns öffentlich zu Jesus. Was ist da passiert? Und in den letzten Wochen haben wir einiges gehört in den Gottesdiensten von dem, was der Einzelne von ihnen erlebt hat mit Jesus und wie ihr Leben mit Jesus neu begonnen hat und wie Jesus ihr Leben verändert hat. Ihr Lieben, ich möchte heute mit uns eine Geschichte aus der Bibel lesen und in dieser Geschichte uns eine Frau vorstellen, die auch etwas Besonderes mit Jesus erlebt hat und wo ihr Leben auch völlig neu begonnen hat. Und wenn man sie so erzählen lassen würde nach dem, was sie erlebt hat, und das hat sie sicherlich auch bei den Menschen, wo sie hinkam, erzählt von dem, was sie mit Jesus erlebt hat. Und dann hörte sie sicherlich solche Sätze wie: Warst du? Das hätte ich von dir nie gedacht. Und sie erzählt von dem, wie sie dem lebendigen Gott in Person begegnet ist. Und ich lese uns diese Geschichte von dieser Frau aus dem Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel 8, ab Vers 2 lese ich uns. Und frühmorgens kam er, also Jesus, wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber ihm zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihm zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau?
Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr.
Es ist schon eine besondere Geschichte und für viele von uns sicherlich auch eine bekannte Geschichte. Eine Geschichte, die sehr, glaube ich, bewegend ist, die unser Herz sehr tief berührt. Für einige ist die Geschichte vielleicht bekannt nur durch diesen einen Satz, den Jesus hier ausgesprochen hat und der so viele bei den Menschen, die rumherum waren, verändert hat, als er sagte: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Eine bewegende Geschichte. Da sitzt Jesus und lehrt im Tempel, was er öfters gemacht hat. Man weiß nicht, worüber er gesprochen hat, vielleicht über Vergebung. Vielleicht ging es um Gebote und er sie erklärt hatte. Jedenfalls wird diese Andachtszeit oder Predigtzeit gestört. Plötzlich kommt eine Menschenmenge. Das waren nicht vielleicht Kinder, von denen wir denken, die so laut waren und da reinstürzen und so die Andacht und die Predigt stören. Nein, das war auch nicht irgendwelche Menschen, so ein pöbelndes Volk, die laut waren. Nein, es kommt die geistliche Elite damaliger Zeit. Die kommen rein mittendrin in das Lehren Jesu und stören das Ganze. Und sie kommen nicht allein. Sie bringen jemanden mit und schieben sie quasi so vor in die Mitte und stören diese Zeit. Und wir lesen hier, in diesem Abschnitt haben wir gelesen, das Ziel war eigentlich nicht diese Frau. Das Ziel war Jesus selber. Deren Ziel war, Jesus endlich mal eine Falle zu stellen, weil er ihnen störend wurde. Das, was Jesus verkündigt hat, was er getan hat, passte nicht in deren Bild. Und sie merkten, wenn es so weitergeht, wird er zu viel Unruhe stiften. Wir müssen versuchen, den auf irgendeine Art und Weise wegbekommen. Am besten, dass er komplett von der Bildfläche verschwindet. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. So lesen wir im Kapitel 6 hier, in Vers 6, da sagten sie aber, ihm zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. Wir kommen jetzt nun zu den Einzelheiten in diesem Text. Und ich möchte diesen Text unter drei Aspekten einfach betrachten. Und ich möchte so, mir sind aufgefallen drei Dinge, auf die ich hinweisen möchte. Und zwar wollte ich dort drei Zeigefinger uns aufzeigen. Wir lesen als erstes oder wir merken hier den anklagenden Zeigefinger. Da gibt es den oder die anklagenden Zeigefinger der religiösen Wortführer. Dann gibt es den zweiten Zeigefinger, der hier uns gezeigt wird, den Zeigefinger, mit dem Jesus auf die Erde schreibt oder malt, das wissen wir nicht genau, ein aufdeckender Zeigefinger. Und dann gibt es noch den vergebenden Zeigefinger. Und dann dem Zeigefinger, von dem Jesus hier, vielleicht können wir uns das vorstellen, den Jesus vielleicht gebraucht, den erhebt und aber der Frau dabei sagt: Ich verurteile dich nicht, du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Schauen wir zuerst in den Text rein, weiter zu den anklagenden Zeigefinger. Eine Frau wird zu Jesus gebracht. Und wir lasen hier, auf frischer Tat ertappt. Es ist schon merkwürdig, jemand in dieser Form auf frischer Tat zu ertappen. Man kann sich das ja kaum vorstellen, wie das gehen soll. Aber die Männer bringen diese Frau zu Jesus und sagen, diese Frau ist auf frischer Tat ertappt. Und schon in dieser Handlung merken wir, dass sie voll Scheinheiligkeit ist. Da kommen diese geistliche Elite mit dieser Frau zu Jesus und sagen, hier ist jemand und der ist auf frischer Tat ertappt. Und du weißt doch, Jesus, Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Schon an dieser Stelle stellt sich die Frage, hat denn Mose so geschrieben? Steht das wirklich so? So ähnlich, aber nicht so. Zum Ehebruch, ihr Lieben, ist nie einer allein da. Da müsste doch jemand dabei sein. Die Frage stellt sich, wo ist denn der Mann? Der muss doch genau dabei sein. Und wenn wir im Alten Testament lesen, so geht es immer darum, wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide vorgeführt werden und beide sollen verurteilt werden. Die geistliche Elite kommt nur mit dieser Frau. Das zeigt schon hier an dieser Stelle die Scheinheiligkeit. Wo ist der Mann? Vielleicht ist da jemand Einflussreiches gewesen, wo sie sagt, nee, das können wir uns nicht leisten. Wenn wir den hier anzeigen werden mit, was wird dann mit uns passieren? Vielleicht hat derjenige so viel Geld gehabt, dass er sich freigekauft hat bei denen. Vielleicht war das auch jemand, der zu ihnen gehörte. Vielleicht jemand, der aus der Verwandtschaft von denen war. Wir wissen es nicht. Aber sie kommen nur mit dieser Frau und all diejenigen, die diese Frau dahin bringen, haben diese ausgestreckte Zeigefinger und zeigen auf sie und klagen sie an vor Jesus. Und sie zeigen mit den Fingern auf diese Frau und sie stellen sie in die Mitte. Und sie steht nun mittendrin. Wir würden an dieser Stelle vielleicht mit dem Kopf schütteln und sagen, wie geht das? Was fällt den Leuten ein, so etwas zu tun? Soll ich so jemand so schamlos daherstellen? Wisst ihr, und ich habe mir an dieser Stelle gefragt, wir haben heutzutage ja nicht unbedingt die Praxis, dass wir jemanden steinigen, deswegen, dass wir jemanden öffentlich zur Schau stellen. Und doch gibt es, glaube ich, in unser Leben genug anklagende Zeigefinger, die wir immer wieder zücken in unserem Leben. Obwohl wir unseren Kindern ja sehr früh beibringen und sagen, bitte, zeig nie mit den Finger auf andere. Wir sollen nicht Zeigefinger rausholen, auf die andere zeigen. Aber wenn wir ehrlich sind, wie sieht es aus mit unserem Zeigefinger der Gedanken? Guck mal der, schaut euch mal die an, da gibt es so einen, habt ihr von dem gehört? Das, was die da macht oder der, kennen wir das nicht? Der Zeigefinger unserer Gedanken? Kennen wir nicht unser äußeres Verhalten, wenn unsere Köpfe anfangen, bei manchen Dingen zu schütteln und wir womöglich nicht nur Kopf schütteln, sondern unsere Blicke das schon verraten, dass da Anklage ist und dann so diese Geräusche, die uns manchmal rauskommen, so na, 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 nur ja, na sowas. Ja? Sind das nicht so anklagende Zeigefinger in unserem Leben immer wieder? Dass derjenige, der angeklagt, das sehr gut spürt, was da passiert. Passiert uns das nicht? Dann sagen wir, das ist nur die Zeigefinger, aber wir schmeißen nicht mit Steinen. Aber sind da nicht andere Steine in unserem Leben, die noch viel mehr wehtun als ein einfacher Stein, der manchmal einfach mal geworfen wird und uns mal trifft und wir wissen, ach, diese Beule oder dieser blaue Fleck vergeht. Aber da gibt es Steine in unserem Leben, die tun dem anderen so richtig weh oder die tun uns so richtig weh. Ist das nicht die Steinigung der Worte manchmal in unserem Leben? Wenn unsere Worte unseren Mund verlassen und andere so richtig tief treffen, Worte wie, wenn du das tust, dann bist du nicht mehr mein Freund, meine Tochter, mein Sohn. Wann das stimmt, dann gehörst du nicht mehr zu mir, gehörst du nicht mehr zu uns. Und dann merken wir, dann werden wir nicht mehr in einer WhatsApp-Gruppe angeschrieben, dann werden nebenbei neue Gruppen gegründet, dann organisieren sich andere und sagen mir nicht Bescheid. Raus mit dir, habt ihr schon gehört? Ich bin mir ganz sicher, also jetzt muss ich mal klar sagen, Worte, die wie Steine sich anfühlen. Und dann kommen diese Gerüchte, die anmaßenden Anklagen, Beschuldigungen, Angriffe, die wie eine Last auf einen Menschen kommen. Anklagen, Zeigefinger, Worte, die wie Steine geschmissen werden und mit einem Ziel, manchmal unbewusst, den anderen zu schädigen und zu vernichten. Und ich glaube, wenn wir diese Situation betrachten und mit uns heute vergleichen, dann merken wir, so weit entfernt sind wir nicht immer. Wisst ihr, und dann habe ich mich in diese Frau versucht, ein bisschen reinzudenken. Dann steht sie da, mittendrin, von den Ältesten ertappt, dahin geschleppt, in aller Öffentlichkeit, beim Tempel. Und sie steht da und ich dachte mir, wie geht's ihr innerlich? Ich kann mir vorstellen, dass es ihr auch so geht, sagt, eigentlich haben wir recht. Eigentlich haben wir recht. Kennt ihr das? Und ich glaube, diese Anklage, die sie erlebt, wahrscheinlich ist das mit so die größte Anklage manchmal in unserem Leben, wenn wir selbst erkennen, wenn unser eigenes Gewissen anfängt, uns anzuklagen und wir merken, ey, ich bin nichts. Ich kann nicht alleine und dann geht das los und wir klagen uns an. Und das ist Anklagen, die uns manchmal schlaflose Nächten bereiten. Das sind die schlimmsten Anklagen, wenn innerlich unser eigenes Ich uns verklagt und uns Unruhe schenkt. Und da steht diese Frau. Da steht davon nichts geschrieben, aber ich kann mir das vorstellen. Der eigene Zeigefinger in unserem Leben, dass er uns niederdrückt und zerschmettert. Und dann plötzlich lesen wir, steht diese Frau wo? Vor Jesus. Für die Frau war das eine dramatische Zuspitzung, als sie vor Jesus gezerrt wurde. Aber, und ich glaube, das war in ihrem Leben die Überlebung schon schlechthin. Das ist das Beste, was ihr in diesem Moment passieren konnte. Sie steht wo? Sie steht mitten bei Jesus, ganz nah bei Jesus. Und ich habe mich in dieser Situation gefragt, wie herrlich ist das? Da ist ein Mensch auf eine Art und Weise zu Jesus gekommen, die er wahrscheinlich nie geahnt hat. Und ich habe mich gefragt, interessant, wie diese Menschen wohl hier zu Jesus gekommen sind. Davon haben wir auch schon gehört. Und ich merkte, wenn ich die Bibel lese und mein eigenes Leben vergleiche, ich bin auch zu Jesus gekommen, auch auf eine besondere Art und Weise, mit der ich nie gerechnet habe. Und hier wird eine Frau zu Jesus gebracht auf diese Art und Weise. Das Beste, was ihr passieren konnte. Denn hier begann der Neuanfang in ihrem Leben. Und so stehen nun diese... Danke, Peter. So stehen jetzt nun diese geistliche Elite vor Jesus, stellen diese Frau vor ihm hin. Und dann passiert etwas Außergewöhnliches. Und wir lesen in dem Text weiter, da sagten sie zu Jesus, ihm zur Versuchung, und Vers 6, also Kapitel 8, Vers 6, aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus lässt sich an dieser Stelle nicht aus der Ruhe bringen. Er bückt sich einmal. Und man kann sich vorstellen, auch für diese geistliche Elite, dass diese denken würden, was ist das für eine Arroganz oder Ignoranz? Jesus bückt sich einfach und fängt an, auf die Erde zu schreiben oder zu malen. Wir wissen das nicht genau. Und viele Menschen, alle rätseln bis heute noch, was Jesus da wohl auf die Erde geschrieben haben muss. Man kann sich vorstellen, der eine sagt, ja, vielleicht hat er einfach zwei Gesetzestafeln gemalt. Und als sie das angeguckt haben, wussten sie, oh, der will wahrscheinlich uns jetzt die Gesetze vorschreiben. Vielleicht hat er auch die Namen der Einzelnen aufgeschrieben. Denn so gibt es die Redensart, jemand abschreiben oder jemanden in den Sand schreiben. Das war so, sie geht zurück auf eine altertümliche Sitte, vor Gericht Schuldige zum Zeichen ihrer Verurteilung in den Staub zu schreiben. Und wir haben sogar einen alttestamentlichen Vers aus dem Jeremia und vielleicht hat er den auch reingeschrieben. Da heißt es wie folgt, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schande werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Vielleicht hat er die Namen des Einzelnen aufgeschrieben. Wir wissen nicht, ehrlicherweise wissen wir nicht, was er geschrieben hat. Aber wir merkten, die geistliche Elite, die Menschen, die da waren, die hörten nicht auf mit Fragen. Und die blieben dran und fragten immer noch, Jesus, was sollen wir jetzt machen? Was sagst du dazu? Denn die waren gespannt. Jesus blieb quasi in ihren Augen nichts über, als immer einen Fehler zu machen. Denn wenn Jesus sagen würde, nein, die steinigen wir nicht, dann handelt ja er gegen das Gesetz Mose. Und sie könnten dann ihn vor dem Volk sozusagen als nicht bibeltreu betrachten. Oder er sagt, ja, steinigt sie, dann bricht er das römische Recht. Denn ein Urteil, ein Todesurteil über jemanden, konnten damals nur die Römer fällen. Somit drängten sie ihn jetzt endlich, eine Antwort zu finden. Und Jesus findet eine Antwort. Jesus steht auf. Er steht auf und sagt folgende Worte. Ich wiederhole sie. Ab Vers 7. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau. Jesus gibt eine Antwort, mit der, glaube ich, die Menschen drumherum nicht gerechnet haben. Mit vielen, aber nicht damit. Und es herrschte ein Moment der Sprachlosigkeit, die Gelegenheit, glaube ich, um persönliches Leben nachzudenken, in sich zu gehen, Selbsterkenntnis zu bekommen. Jesus dreht sozusagen an dieser Stelle den Spieß um und Folgendes geschieht. Als ob ein heller Strahl in diese Situation kommt und wir erleben plötzlich diesen aufdeckenden Zeigefinger, der hier geschieht. Als ob die Herzen der umliegenden Leuten angeleuchtet werden und hell erleuchtet werden. Und die Falle, in die sie Jesus stellen wollten, schnappt nicht zu. Es geschieht ganz was anderes. Jesus bleibt bibeltreu und gesteht zu, dass eigentlich Steine fliegen müssten. Er sagt nicht, dass es nicht geschehen soll. Aber gleichzeitig bleibt er auch römertreu, weil faktisch keine Steine fliegen. Und das klingt so, als ob Jesus sagen würde, reden wir mal über euren Umgang mit Sexualität und was sonst bei euch noch problematisch ist. Reden wir mal über eure Sünden. So klingt das an dieser Stelle. Und was erleben wir? Die Ältesten von denen, die Erfahrensten, und scheinbar die Geistlichsten für damals, die Ältesten gehen zuerst. Warum? Weil die Ältesten doch vielleicht eher mit Weisheit verstanden haben, wie das Leben, ihr Leben so läuft. Oder weil sich im Laufe des Lebens mehr Sünden und Schuld angesammelt haben, als sie selbst gedacht haben. Vielleicht ist es nicht bei jedem die Sexualität gewesen damals, aber vielleicht der Geiz und die Geldgier oder der Hang zu Halbwahrheiten und Unehrlichkeit. Aber eins wurde es klar, jedem, der umherstand, jeder trägt im Herzen Sünden. Manchmal sind die Sünden offensichtlich und manchmal sind sie verborgen. Und Jesus gelingt an dieser Stelle, alle deren Sünden aufzudecken, ob äußerlich oder innerlich. Und an dieser Stelle, denke ich, können wir sehr gut nachvollziehen. Auch bei uns allen gäbe es genug Gründe, dass man uns in die Mitte solches Ereignisses in die Mitte schieben würde. Vielleicht sagen würde, da ist jemand, der hat sich versündigt und der hat eigentlich den Tod verdient. Und wir alle müssten zu der Einsicht kommen, den Stein in unserer Hand, wenn wir rundherum stehen würde, fallen zu lassen und zu gehen. Und es geschieht auch so. Menschen gehen. Ihr Lieben, und es gehen alle. Das hat mich so gewundert. Hier steht, alle gingen. Auch diejenigen, die vorher scheinbar mit Jesus waren, die nicht dazugekommen sind. Alle gehen. Und es bleibt einer nur. Und wisst ihr, wer bleibt? Jesus. Derjenige, der das Recht hätte, laut Gesetz, einen Stein zu nehmen und zu steinigen. Er hätte das Recht. Und jetzt stehen die beiden zusammen.
um das, was jetzt so geschieht oder das ganze Ereignis. Ich fand das so gut. Der Kirchenvater Augustinus hat das mal so zusammengefasst. Nun, zwei blieben zurück. Die Erbarmenswerte und die Barmherzigkeit. Die bleiben da. Und was geschieht? Die Frau hat die größte Chance ihres Lebens. Sie hat den Heiland vor sich, Jesus, direkt vor sich. Und wir lesen, Jesus steht auf, guckt sie an und stellt diese vertrauensvolle Frage in ihrem Leben und sagt, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Und sie steht und hat die wahrscheinlich die wichtigste Antwort ihres Lebens auf der Zunge. Und sie sagt diese zwei Worte, niemand, Herr. In diesen zwei Worten klingt so viel. Sie nennt ihn Herrn. Sie erkennt ihn an und unterstellt sich seinem Urteil. Denn sie läuft nicht weg. Die Chance hätte sie ja auch. Alle sind weg, ich laufe auch weg. Nein, sie bleibt da und erkennt Jesus als ihren Herrn an. Hier ist in aller Stille Glaube entstanden. Und Jesus sagt folgende Worte. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus ist auch der Herr über die Auslegung des Alten Testaments an dieser Stelle. Er bestätigt die Grundsätze des Alten Testaments, aber ändert ihre Strafe, ihr Lieben. Merken wir, was hier geschieht? Jesus ändert die Strafe des Alten Testaments an dieser Stelle ab. Nicht, dass es falsch ist, was sie macht, aber was hier geschieht, durch mein Kommen, was Jesus sagt, geschieht was anderes. Ich verdamme dich auch nicht. Das sind Worte Gottes im Leben auch dieser Frau. Und er sagt ihr, ich verdamme dich nicht, aber hör jetzt auf, mit dem Mann zu schlafen, der nicht zu dir gehört. Das war bei Mose falsch und bleibt auch in Zukunft falsch. Es wird dich kaputt machen, tu es nicht wieder. Lebe jetzt auch anders weiter. In diesem göttlichen Befehl schwingt aber auch gleichzeitig die Kraft, ihn zu erfüllen. Ja, aber was ist denn mit der Todesstrafe? Wie ist das denn? Im Alten Bund war ja dafür die Todesstrafe. Was ist denn hiermit? Sie wird tatsächlich ausgeführt, ihr Lieben. Die Todesstrafe wird ausgeführt. Aber Jesus tötet nicht die Frau, sondern er selber lässt sich an ihrer Stelle töten. Nicht in dem Augenblick, aber für all die Sünden, nicht nur von dieser Frau, sondern das, was vorher geschieht und was noch geschehen wird. Deswegen konnte Jesus ein anderes Urteil sprechen über sie, das Ergebnis verändern, weil er selbst diese Strafe für sie getragen hat. Das hat schon Jesaja gesagt, 53, Prophet Jesaja 53, 5 lesen wir. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und davon profitiert diese Frau. Sie erlebt einen Neubeginn. Sie erlebt den vergebenden Zeigefinger in ihrem Leben. Jesus schenkt ihr ein neues Leben. Ihr Lieben, wenn uns die anderen Zeigefinger drücken oder erdrücken wollen, dann fliehen wir zu ihm, bei dem Zeigefinger Gottes, der uns einen barmherzigen und gnädigen, liebenvollen Gott zeigt. Und ihr Lieben, das habt ihr erlebt ja auch in eurem Leben. Und weil ihr das erlebt habt, vielleicht nicht immer so dramatisch wie diese Frau, und doch habt ihr es erlebt. Und weil ihr so etwas erlebt habt, sagt ihr erst, deswegen lohnt es sich, sich öffentlich zu Jesus zu bekennen, sich öffentlich zu ihm zu bekennen, sagen, er ist mein Herr, mein Leben hat neu begonnen und ich möchte mein Leben mit ihm leben. Ich möchte abschließen mit Aussage eines Rabbis, das war Rabbi Bunam. Und ein seiner Unterrichter hat einmal gesagt, jeder muss zwei Taschen haben und jeder der beiden Taschen einen wichtigen Spruch, mit je einer Situation danach zu greifen. In der einen Tasche befindet sich der Spruch, ach, ich bin Erde und Asche. Und in der anderen der Spruch, auch für mich hat Gott Himmel und Erde gemacht. Bevor wir also abheben, erinnern wir uns daran, dass wir kleine Erdenkinder sind. Und wenn wir verzweifelt am Boden liegen, lassen wir uns sagen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Ich möchte noch zwei Sprüche heute an dieser Stelle weitergeben und euch persönlich mitgeben aus der Geschichte, die wir gelesen haben, dass ihr zwei Sprüche mitnimmt, einmal in die linke und einmal in die rechte Tasche. Und je nach Situation in ihrem und eurem Leben Folgendes zieht. Und zwar zwei Sprüche in die Tasche, in eine Tasche das Wort: Auch mich hat Jesus gemeint, als er sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und in die andere Tasche das Wort: Auch mich hat Jesus gemeint, als er sagte, so verdamme ich dich auch nicht, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Gott segne euch und uns allen darin. Amen.